Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, viele von uns kommen hierher in den Gottesdienst aus einer dicht gefüllten Woche. Gut, diesmal gab es diesen Extra-Feiertag am 31. Oktober wegen des Reformationsjubiläums. Aber wer nicht gerade Urlaub machen konnte, für den war der Rest der verbliebenen Woche dann umso ausgefüllter, eng getaktet, viel Dringendes, manches Wichtige. Sogar unser Briefträger sagte gestern, oh, ich freue mich, nächste Woche mal eine Woche Urlaub. Und ich habe gesagt, na und, was machen Sie? Ja, ich habe ein Haus, das muss ich wetterfest machen. Also der ist auch beschäftigt. Und wer mit seinem Leben Jesus dienen will, ganz gleich aus welchem Beruf heraus, aus welcher sonstigen Aufgabe heraus, dem geht's erst recht so. Er hat viel zu tun, weil er weiß, was alles auf dem Spiel steht. Es geht um die Ewigkeit, es geht um Gottes Ehre, es geht um unsterbliche Seelen. Und darum können wir als Christen nicht einfach mal locker die Hände in den Schoß legen und uns darauf beschränken, für unser privates Wohlergehen zu sorgen. Und das lässt trotz aller Anfälligkeit zur Selbstumkreisung, die es auch bei Christen sicher gibt, davon sind wir ja nicht frei. Aber so ganz uns aus allem zurückzuziehen, das lässt unser Gewissen dann doch nicht zu. Und das muss auch so sein, dass wir da eine heilige Unruhe verspüren. Und umso dringender brauchen wir gute Orientierung, wie wir mit dieser Situation umgehen können. Dass wir uns einerseits nicht verzetteln, nicht überpacen, wie man sagt. Dass wir aber auch nicht in Selbstmitleid zerfließen darüber, wie viel wir doch zu tun hätten. Und da kommt dieser Predigttext gerade recht. Es ist der nächste Abschnitt in unserer Reihe zum Markus-Evangelium. Sie haben den Ausschnitt auch abgedruckt vor sich auf dem Gottesdienstzettel oder Sie verfolgen es in Ihrer eigenen Bibel mit, wo Sie Unterstreichungen vornehmen können. Letzten Sonntag hatten wir ja gesehen, wie die Dynamik des Reiches Gottes funktioniert. Und das können wir auch nochmal nachhören über unsere Homepage. BEG-Hannover.de, wie Jesus sein Reich ausbreitet, nämlich durch berufene Menschenfischer, durch göttliche Machtworte und durch persönliche Messiasnähe. Und wir hatten gesehen, die Verse 21 bis 34 umfassen wahrscheinlich einen zusammenhängenden Arbeitstag in Kapernaum. Und da sehen wir, was da alles drinsteckte in diesem Arbeitstag. Und Markus, das wissen wir ja nun inzwischen, bietet uns auch hier eine quicklebendige Schilderung und alsbald, eutys. Es geht also munter voran. Eine Szene nach der anderen zieht an unseren Augen vorbei. Und zum Abend hin, als Jesus schon erschöpft ist, geht es immer noch weiter. Und Jesus lässt sich nicht lange bitten. Lesen wir unseren Text und ich nehme noch den Vers vorher dazu, also Markus 1 ab Vers 32. Als es aber Abend geworden und die Sonne untergegangen war, brachten sie alle Kranken und Besessenen zu ihm. Und die ganze Stadt war vor der Tür versammelt. Und er heilte viele, die an mancherlei Krankheiten litten, und trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, denn sie kannten ihn. Darüber haben wir letzten Sonntag ausführlich gesprochen. Und am Morgen, als es noch sehr dunkel war, stand er auf, ging hinaus an einen einsamen Ort und betete dort. Und es folgten ihm Simon und die, welche bei ihm waren. Und als sie ihn gefunden haben, sprachen sie zu ihm, jedermann sucht dich. Und er spricht zu ihnen, lasst uns in die umliegenden Orte gehen, damit ich auch dort verkündige. Denn dazu bin ich gekommen. Und er verkündigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa und trieb die Dämonen aus. Als Überschrift für diesen Text habe ich formuliert, die Dialektik unseres Dienstes. Die Dialektik unseres Dienstes. Der Begriff Dialektik kann ja vieles bedeuten, aber in seiner Grundbedeutung macht er klar, da sind im Grunde genommen zwei Pole, die miteinander in Spannung korrespondieren. Zwei Dinge, die in Spannung zueinander stehen und doch zusammengehören. Und das ist das Erste, was wir hier sehen in dieser Situation, bestürmt von Aufgaben und Möglichkeiten. Das ist Punkt 1, wenn Sie mitschreiben, bestürmt von Aufgaben und Möglichkeiten. Das ist die Situation Jesu. Und die ganze Stadt war vor der Tür versammelt. Also die ganze Stadt, so ein Sammelausdruck dafür. Es gab einen Riesenauflauf. So wie wir auch sagen, ganz Hannover war auf den Beinen. Und er heilte viele, die an mancherlei Krankheiten litten und trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, denn sie kannten ihn. Vorher am Tag hatte Jesus in der Öffentlichkeit eine aufrüttelnde Predigt gehalten. Das Ganze war begleitet gewesen von sichtbaren Erweisen seiner Macht. Die Leute waren zutiefst beeindruckt, sie hatten gebannt zugehört. Danach gab es dann diese persönliche Begegnung im Haus der Schwiegermutter von Petrus, wo Jesus sie heilt. Und das wird bekannt und so sammeln sich zum Abend hin dann die Menschenmengen vor dem Haus. Vers 32 zeigt nochmal, wie exakt Markus auf die Einzelheiten achtet, wenn er nämlich sagt, als es Abend geworden war und die Sonne untergegangen war. Es war ja Sabbat. Und Sonnenuntergang heißt, jetzt ist der Sabbat zu Ende und jetzt dürfen die Juden wieder Lasten schleppen. Jetzt dürfen sie ihre kranken Angehörigen herbeitragen, in der Hoffnung, dass der Wunderarzt Jesu etwas helfen wird. Und Petrus und seine Familie und seine Schwiegermutter und all die dazugehören, die werden gewissermaßen zur Sensation hier in diesem Ort, weil bei ihnen Jesus eingekehrt ist. Und wie reagiert Jesus? Er macht Überstunden. Jesus macht Überstunden. Und das haben wir häufig erlebt bei Jesus, dass er sich von der Not der Menschen wirklich bewegen ließ. Jesus hat unendlich viel Geduld mit Menschen. Darauf werden wir dann auch in Markus 6 wieder stoßen, 32 bis 34. Und sie fuhren allein zu einem Schiff an einen einsamen Ort. Die brauchen Ruhe jetzt, nachdem sie viel Arbeit hatten. Und die Leute merken das und kommen genau an den Ort, an dem sie erwarten, dass Jesus und die Jünger dort ankommen werden. Und so geschieht es auch. Und dann heißt es in Vers 34, Markus 6, Vers 34, und als Jesus ausstieg, sah er eine große Volksmenge und er hatte Erbarmen mit ihnen. Denn sie waren wie Schafen, die keinen Hirten haben, und er fing an, vieles zu lehren. Er hielt eine lange Predigt, obwohl eigentlich jetzt Auszeit angesagt wäre. Und auch hier ist es jetzt so, Jesus ist gefragter denn je. Die Jünger sagen das auch in Vers 37, jedermann sucht dich, alle wollen was von dir, du bist in aller Munde. Man kann annehmen, dass sich diese Szene, die hier beschrieben wird, bis in die Nacht hineinzieht. Jesus wird bestürmt von Aufgaben und Möglichkeiten. Und ebenso geht es seiner Gemeinde. Wo die Gemeinde Jesu ihrem Herrn treu nachfolgt, da bekommt sie Anteil an seinem Dienst. Da spürt sie die Aufgaben und Erfordernisse und das legt sich wie eine Last auf das Gewissen der Gemeinde Jesu. Und da staunt sie über die Möglichkeiten und die offenen Türen. Und das ist eine große Freude für die Gemeinde Jesu. Und das dürfen wir ja als BEG auch beides immer wieder erleben, diese Last und diese Freude. Bestürmt von Aufgaben und Möglichkeiten. Und deswegen ist es auch ein großer Segen, dass Gott uns so viele Mitarbeiter schenkt, die ihrerseits bereit sind, ihr Gewissen von diesen Aufgaben und Erfordernissen berühren zu lassen. Und dass er viele Beter schenkt, die das im Hintergrund unterstützen. Und auch wir können nur staunen, wie viele Türen der Herr in der letzten Zeit geöffnet hat, welche Menschen er uns schickt, hier vor Ort in Hannover, welche Kontakte er ermöglicht. Aber auch weit darüber hinaus, wir dürfen erleben, wie die Bibeltage jetzt zum Beispiel im September, wie die weit ins Land hineinstrahlen, das bekommen wir auch mit an den Rückmeldungen. Wir durften mitarbeiten bei dieser Bekenntniskonferenz in Wittenberg vor wenigen Tagen. Wir gehen auf den Malachitag in Bielefeld zu. Wir dürfen als Gemeinde erleben, dass der Herr unsere Predigten über das Internet in einer Weise verbreitet, wie wir das nie hätten planen können. Und wir alle, die wir da zusammenarbeiten, die wir an diesem Werk stehen, wissen uns in diesen Dienst gerufen, auch weil uns bewusst ist, wie ernst die geistliche Herausforderung dieser Zeit sich darstellt. Und wenn es dessen noch bedurft hätte, dann hat das Reformationsjubiläum und nicht zuletzt sein Finale erneut nochmal ein grelles Licht auf die geistliche Situation in unserem Lande geworfen. Ich möchte mich hier nochmal abschließend dazu äußern. Ganz typisch war der Festakt in Wittenberg. Sie haben das wahrscheinlich miterlebt dort im Stadthaus, im Fernsehen, wo auch die Kanzlerin gesprochen hat. Wissen Sie, welcher Name bei diesem Festakt zum Reformationsjubiläum so gut wie nicht vorkam? Es war der Name Jesus. Der Name Jesus war wie ein Tabu, hatte man den Eindruck. Und das war typisch. Die vermeintlichen Sachwalter der Reformation haben ihr Erbe längst verraten. Es werden Nebenschauplätze ins Zentrum gerückt, die Auswirkungen auf die Kultur, die Auswirkungen der Reformation auf Bildung, Politik und Wissenschaft, das ist ja alles richtig. Aber das Zentrum der Reformation wurde weitgehend verraten und ins Mittelalter abgeschoben gewissermaßen. Am besten kann man das festmachen an der Denkschrift, die die EKD zu diesem Anlass herausgegeben hat. Rechtfertigung und Freiheit. Darin wird ganz deutlich gesagt, die Bibel kann nicht mehr als Wort Gottes verstanden werden, wie zur Zeit der Reformation. Die Frage nach der Ewigkeit ist für die Leute nicht mehr so wichtig, wie ein Sünder in den Himmel kommt. Das ist eher mittelalterliches Denken. Und im Übrigen dürfe auch der Glaube anderer Religionen nicht als unwahr bezeichnet werden, wie es auf Seite 58 steht. Das ist die offizielle Denkschrift der EKD. Also man räumt gewissermaßen alle Grundpfeiler der Reformation in einer Denkschrift ab. Und hier liegt sicherlich auch der entscheidende Grund dafür, dass das Event insgesamt, und das haben ja viele in der Presse auch gesehen, so wenig Widerhall gefunden hat, obwohl man mehr als 50 Millionen Euro für die Veranstaltung ausgegeben hat. Und da sind enorm viele Steuergelder auch hineingeflossen. Und der Kirchenhistoriker Thomas Kaufmann hat zu Recht dieses Jubiläum als vergeigt bezeichnet. Was allerdings gewirkt hat, war die Forcierung des Ökumene-Gedankens. Diese Message ist durchgekommen. Wenn ich nochmal daran erinnern darf, wie der führende Repräsentant der Evangelischen Landeskirche, Bischof Bedford Strom, am 31. in Wittenberg in diesem Gottesdienst den Papst direkt angesprochen hat, natürlich aus der Ferne, und gesagt hat, lieber Papst Franziskus, Bruder in Christus, wir danken von Herzen Gott für dein Zeugnis der Liebe und Barmherzigkeit, das auch für uns Protestanten ein Zeugnis für Christus ist. Also, nach dem Motto, es ist alles okay. Wir gehören jetzt doch schon zusammen. Und dann hat sogar die Bild am Sonntag, am 29. In einem Beitrag gefragt, ob es nicht an der Zeit wäre, die beiden großen Konfessionen nun zu vereinigen, und hat dazu unterschiedliche Stimmen eingeholt. Und dieses Denken greift bis runter in die Ortsgemeinden. Ich habe das sogar in unserem Lokalblättchen für Langenhagen gefunden. Große Überschrift, Ökumene zur Reformation. In Langenhagen wird das Jubiläum mit einem feierlichen Gottesdienst begangen. Er trägt das Motto gemeinsam unterwegs und legt den Schwerpunkt nicht auf die Historie, sondern auf die Ökumene. In erster Linie soll bedacht werden, was Christen aller Konfessionen verbindet. Und dazu gab es dann eine Dialogpredigt zwischen dem evangelischen Superintendenten und einem katholischen Pfarrer als ökumenische Dialogpredigt. Das ist bis an der Grasnarbe jetzt angekommen. Reformationsjubiläum heißt, wir sind längst gemeinsam auf dem Weg. Am entscheidenden Punkt trennt uns nichts mehr. Und noch gefährlicher für die Christen und bibeltreuen Gemeinden im Lande ist, dass auch weite Teile der Evangelikalen inzwischen von diesem Sog erfasst worden sind. Nur ein Beispiel ist Thomas Schirmacher, der Rektor des Buzer Seminars. Der wurde von der Zeit interviewt, wenige Tage vor dem Ereignis, zu seinem Verhältnis zum Papst. Und auf die Frage, ob dieser Franziskus nicht ein Geschenk für die Protestanten sei, antwortete Thomas Schirmacher, das sei eine einmalige Chance. Franziskus, so Schirmacher, ist vor allem ein Mann der Bibel. Das macht ihn zu einem echten Erben Luthers. Zitat Ende. Man reibt sich die Augen, wenn man sich in Erinnerung ruft, was der Papst alles gesagt hat in den letzten Wochen und Monaten. Wie er die Einzigartigkeit Christi als einziger Retter bestritten hat. Wie er bestritten hat, dass man ohne Vermittlung der Kirche ein persönliches Verhältnis zu Jesus haben könne und so weiter. Idea Spectrum bietet dem Ökumene-Chef des Vatikans, Kardinal Koch, ausgerechnet zum Reformationstag die Möglichkeit, auf der kleinen Kanzel von Idea für die Ökumene zu werben und ebenfalls zu behaupten, es sei doch eigentlich im Wesentlichen schon alles in Ordnung an den entscheidenden Punkten. Also das ist von unseren eigenen Seiten her gesprochen, und von der anderen Seite her machen dann Leute wie Johannes Hartl richtig Stimmung und setzen alles daran, die Evangelikalen zur Zusammenarbeit entweder zu locken oder zu drängen. Und das Mittel, mit dem sie das tun, ist, dass sie versuchen, den Leuten einzureden, dass es an dem entscheidenden Punkt, nämlich wie man Christ werde, doch längst Übereinstimmung gäbe. Johannes Hartl hat dazu einen ausführlichen Post über seinen Facebook-Account gewissermaßen geschaltet und hat darin eben auch unter anderem dieses behauptet, dass, Zitat, durch das Gemeinsame sei die Entdeckung der Errettung aus Gnade durch den Glauben. Das sei bei Luther besonders wichtig. dass der Mensch nämlich nicht durch Gutsein in den Himmel kommt, sondern durch das Blut Jesu. Das klingt auf den ersten Blick sehr, sehr gut. Das kann aber ein Katholik ohne Probleme sagen, weil er nämlich genau das ausspart, was der entscheidende Punkt in der Reformation war. Nämlich, auch die katholische Kirche hat nie bestritten, was Hartley hier schreibt, dass wir aus Gnade und durch den Glauben gerettet werden. Und dass das Blut Jesu dabei eine Rolle spielt, dass dann in der Eucharistie durch den Priester wieder aktualisiert wird. Was aber der Streitpunkt gewesen ist, war, ob wir allein durch Jesus gerettet werden. Allein durch seine Gnade, allein durch sein Kreuzesopfer. Das war immer der umstrittene Punkt und an der Stelle hat sich nichts geändert. Und von daher ist das eine, vielleicht nicht bewusste, aber eine Täuschung zu behaupten, man sei sich einig, man ist sich hier überhaupt nicht einig und man ist sich keinen Millimeter näher gekommen als zur Zeit der Reformation. Und Leuten, die auf diesen Dingen beharren, hält Hartl dann vor, sie würden die Haare in des anderen Suppe suchen, so in dieser Facebook-Notiz. Nun, dann hat der Apostel Paulus eben Haare gesucht, denn im Galaterbrief macht der Apostel Paulus gerade diesen Punkt deutlich und sagt, wer das Jesus allein bestreitet. Und im Galaterbrief waren es die, die gesagt haben, Jesus allein reicht nicht, sondern es muss noch die Beschneidung dazu kommen. Wer das Jesus allein bestreitet, sagt Paulus, der hat ein anderes Evangelium. Und der verhindert, dass die Leute gerettet werden. Und der verhindert, dass sie Himmelsbürger werden, dass sie Gottes Kinder werden. Der verunehrt Jesus, weil er behauptet, dass Jesus eben nicht genügt. Und dieser Streitpunkt hat sich nicht um einen Millimeter geändert. Was für Hartl nur das Haar in der Suppe ist, daran entscheidet sich für den Apostel Paulus der Unterschied zwischen dem echten und dem falschen Evangelium, Galater 1, Vers 6 bis 8. Und nun muss sich jeder entscheiden, ob er mit Johannes Hartl oder dem Apostel Paulus gehen will. Und dazu passt dann auch, dass Hartl sich an anderer Stelle in seinem Buch Katholisch als Fremdsprache für Marienverehrung nochmal ganz deutlich stark macht. Er sagt dort zum Beispiel auf Seite 128, Zitat, es ist die Aufgabe Jesu, uns zu zeigen, welchen Platz seine Mutter in unserem Leben haben soll und welche Gnaden er uns durch seine Mutter geben will. Zitat Ende. Also, Jesus will uns Gnaden durch seine Mutter Maria geben, von wegen Jesus genügt. Und in dieser Situation, wo wir uns auch dieser Zangenbewegung ausgesetzt sehen, von katholischer und von offiziell evangelischer Seite, in dieser Situation der Verführung und Verwirrung, an der sich leider auch evangelikale Funktionäre und Pressedienste beteiligen, sind alle Christen, die das merken und durchschauen, aufgefordert, ihre Stimme zu erheben. Wir können nicht einfach daneben stehen und so tun, als ginge uns das nichts an. Und als BEG haben wir hier auch eine wichtige Aufgabe. Und Gott hat uns viel anvertraut. Wir sind aber zum Glück nicht die letzten Mohikaner. Wir freuen uns über so viele Mitstreiter, die wir gerade auch in den letzten Wochen finden und entdecken konnten. Und auch Wittenberg hat dazu beigetragen. Wir haben uns das nicht ausgesucht, liebe Geschwister. Aber wir können diese heilige Verantwortung nicht einfach wie eine heiße Kartoffel an andere weiterreichen. Und hier liegt der Bezugspunkt zwischen unserem Predigttext und unserer Situation. Auch für uns gilt das, bestürmt von Aufgaben und Möglichkeiten. Bestürmt von Aufgaben und Möglichkeiten. Und in einer solchen Situation gibt es immer eine Doppelgefahr. Die Gefahr besteht entweder im Egoismus oder im Aktionismus. Egoismus könnte sein, zu sagen, ja Leute, wir haben so viel mit unserem eigenen Kram zu tun. Wir müssen sehen, dass wir die Immobilienfrage bis nächstes Jahr in trockene Tücher kriegen. Da haben wir jetzt erstmal genug zu tun. Also lasst uns erstmal unseren eigenen Kram erledigen, bevor wir uns um das kümmern können. Das wäre Egoismus. Dass wir uns von den großen Aufgaben ablenken lassen, weil wir natürlich auch die kleinen fleißig erledigen müssen. Aber das schließt sich nicht gegenseitig aus. Egoismus, Aktionismus ist die entgegengesetzte Gefahr, dass man sich verzettelt, dass man falsche Schwerpunkte setzt, dass man den Kurs verliert, dass man sich verkämpft. Und um uns vor dieser Doppelgefahr zu schützen, vor dem Egoismus genauso wie vor dem Aktionismus, führt uns Gottes Wort das Beispiel Jesu vor Augen, wie er in dieser Situation reagiert. Vers 35. Und am Morgen, als es noch sehr dunkel war, stand er auf, ging hinaus an einen einsamen Ort und betete dort. Das ist Punkt 2, bewusst die Stille mit Gott suchen. Erstens bestürmt von Aufgaben und Möglichkeiten. Zweitens bewusst die Stille mit Gott suchen. Wir hatten bisher gesehen, das Markus-Evangelium gibt ein hohes Tempo vor. Eutys, Eutys, Eutys. Aber hier, dieser Vers, der ist wie eine Vollbremsung. Und deshalb auch der Titel, die Dialektik unseres Dienstes. Tempo und Vollbremsung. Mitten heraus aus einem turbulenten, aus einem hochkonzentrierten, aus einem intensiven Dienst sucht unser Herr den Weg in die Stille. In der Stille angekommen. Eremos steht hier, das wird sonst auch mit Wüste übersetzt. Bewusst den Weg in die Stille suchen, anders geht es nicht. Das muss man gezielt machen. Es ergibt sich nicht von allein, dass unsere Aktionen eine gewisse Eigendynamik entwickeln. Das kann schon von allein passieren. Aber die Stille mit Gott müssen wir bewusst suchen. Und Jesus hat es wieder und wieder getan. Diese Situation hier ist kein Einzelfall. Die Evangelien berichten uns häufig davon, dass Jesus sich zum Beten zurückgezogen hat. Lukas 5, Vers 15 und 16. Als aber die Nachricht von ihm sich desto mehr ausbreitete, kamen große Volksmengen zusammen, um ihn zu hören, durch ihn von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Er aber hielt sich zurückgezogen an einsamen Orten auf und betete. Oder Lukas 6, nächstes Kapitel, da hatte er vorher am Sabbat einen Mann geheilt. Und dann heißt es hier in Lukas 6, Vers 12, es geschah an jenen Tagen, dass er hinausging auf den Berg, wieder ein einsamer Ort, um zu beten. Und er verharrte die Nacht hindurch im Gebet mit Gott. Und dann Lukas 22, Vers 39, da steht, dass das für Jesus eine Gewohnheit war, sich zum Beten zurückzuziehen. Lukas 22, Vers 39, und er ging hinaus und begab sich nach seiner Gewohnheit an den Ölberg. Es folgten ihm aber auch seine Jünger. Und als er an den Ort gekommen war, sprach er, betet, dass er nicht in Versuchung kommt. Und er riss sich von ihnen los, ungefähr einen Steinwurf weit, kniete nieder und betete. Unser Herr stand ja ohnehin in einer ganz engen Verbindung mit seinem Vater. Und trotzdem hat sogar er darüber hinaus diese gezielten Gebetszeiten gesucht, zu denen man sich bewusst zurückzieht, um mit Gott allein zu sein. Bewusst die Stille mit dem Vater im Himmel gesucht. Ein weiteres Beispiel, Matthäus 14, Vers 23. Also da gibt es wirklich ganz viele Belege. Matthäus 14, Vers 23, nach der Speisung der 5000, da heißt es, und nachdem er die Menge entlassen hatte, stieg er auf den Berg, um abseits zu beten. Und als es Abend geworden war, war er dort allein. Wenn schon unser Herr die Stille gebraucht hat, unser Herr, der doch mit dem Vater im Himmel in einer Weise verbunden war wie niemand sonst, der ja unmittelbaren Anteil an der Gemeinschaft innerhalb der Trinität, also innerhalb der Dreieinigkeit hatte, wenn schon er diese Stille gebraucht hat, wie viel mehr wir? Und dazu fordert Jesus uns auf, bewusst die Stille mit Gott zu suchen. Er fordert uns dazu auf, sowohl durch sein Vorbild, als auch durch seine ausdrückliche Lehre. Jesus hat das nicht nur vorgelebt, sondern er hat das auch explizit, also ausdrücklich gelehrt. In Matthäus 6, kurz vor dem Vaterunser, da sagt er, Matthäus 6, Vers 6, wenn du aber betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Türe zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Matthäus 6, Vers 6. Das Kämmerlein, das war das wörtlich das innerste Gemach. Viele jüdische Häuser hatten einen ruhigen Raum. Das war dieses innerste Gemach. Das war übrigens in der Regel der einzige Raum, den man abschließen konnte. Und deswegen sagt Jesus, geh in dieses Kämmerlein, in dieses Innerste. Und dort kannst du zum Vater beten. Und für uns gilt, dort können wir zum Vater und zu Jesus selbst beten. Denn er ist ja auch Gott. Markus 1, Vers 8. Und wir sehen ja gerade in der Offenbarung, die wir zurzeit in der Bibelstunde behandeln, dass Jesus genauso als Gott angebetet wird. Er ist Gott. Geh ins Kämmerlein. Und dann fügt er hinzu, in das Verborgene. Da steht im Griechischen Enkrypto. Später wurde dann der Begriff Krypta verwendet für einen verborgenen Raum unterhalb des Kirchenbodens. Also oft sind kleine Kapellen, werden als Krypta bezeichnet. Ganz verborgen unter dem Kirchenboden. Muss man mit einer Treppe runtergehen in die Krypta. Und hier bezeichnet das die ungestörte Stille. Und Jesus sagt, Gott will dir begegnen in seinem Wort. Er will deine Gedanken ausrichten. Und er hat eine besondere Verheißung darauf gelegt. Er wird es dir lohnen, wenn du das tust. Das ist keine Aufforderung zum Mystizismus. Das ist keine Aufforderung, meditativ in uns selbst hineinzuhören. Sondern es ist die Aufforderung, Gott zu begegnen. Und die Bibel sagt immer wieder, wie wir Gott begegnen, nämlich in seinem Wort. 2. Timotheus 3, Vers 16 und viele andere Stellen. Geh in die Stille, begegne Gott, suche sein Wort und schütte dein Herz vor ihm aus. So wie wir es eben gesungen haben. Und dadurch bekommen wir die nötige Balance, wenn wir bestürmt werden von Aufgaben und Möglichkeiten, dass wir bewusst die Stille vor Gott suchen. Das ist die Dialektik, die unseren Dienst bestimmen soll. Und damit sagt Jesus nichts gegen gemeinsames Gebet seiner Jünger. Das ist auch ganz wichtig. Auch das gemeinsame Gebet der Jünger ist ungemein wichtig. Auch dafür gibt es ermutigende Beispiele in der Bibel für Gebetsgemeinschaft. Das habe ich diesmal nochmal so ganz bewusst erkannt. Markus selbst hat, also der das Evangelium schreibt, der hat in seinem eigenen Elternhaus miterlebt, dass sich die Gemeindeglieder dort zur Gebetsgemeinschaft getroffen haben. Das können Sie nachlesen in Apostelgeschichte 12. Das ist diese berühmte Geschichte, wo Petrus im Gefängnis festgehalten wird und die Gemeinde für ihn betet und er dann rauskommt und alle staunen, dass er rauskommt. Und dann steht hier in Apostelgeschichte 12, Vers 12, dieser Vers. Und er besann sich, nachdem er freigelassen war, und ging zum Haus der Maria, der Mutter des Johannes, mit Beinamen Markus, wo viele versammelt waren und beteten. Apostelgeschichte 12, Vers 12. Gebetsgemeinschaft im Haus der Familie von Markus, der dieses Evangelium schreibt. Also Gebetsgemeinschaft ist auch ungemein wichtig. Das gehörte zu den Kennzeichen der ersten Gemeinde, Apostelgeschichte 2, Vers 42. Sie blieben aber beständig in der Apostellehre, im Brotbrechen, in der Gemeinschaft und im Gebet. Gebetsgemeinschaft. Und wir sind sehr dankbar, dass die Gebetsstunde in unserer Gemeinde am Donnerstag 18.30 Uhr ein immer stärkeres Gewicht bekommt. Und wir laden auch alle, die hier sind, sehr herzlich und sehr dringend dazu ein. Das ist kein Programm für Insider. Das ist kein Vorprogramm zur Bibelstunde, die Gebetsstunde. Sondern diese Gebetsstunde hat ein ganz starkes Gewicht, eine ganz hohe Bedeutung auch für den Bau unserer Gemeinde. Und so dürfen das gemeinsame und das einsame Gebet sich immer wieder gegenseitig ermutigen. Und das merken wir dort auch. Und sich gegenseitig befruchten. Und alle, die kommen, und es werden zunehmend mehr, sagen doch immer wieder, was für eine Stärkung es ist, diese Gebetsgemeinschaft dort zu haben. Ich erinnere mich an meine erste Pfarrstelle, als ich als junger Pfarrer eingeführt wurde in einem Dorfpfarramt. Und am Tag meiner Ordination dort, meiner Einführung, viele Gratulanten nach dem Festgottesdienst, sehe mich auch heute da stehen im Pfarrgarten zwischen Gemeindehaus und Kirche. Und da kommt unter den vielen Gratulanten ein ganz alter, gebrechlich wirkender älterer Herr auf mich zu. Er drückt mir verschworen einen Zettel mit seiner Adresse in die Hand, wie ein Agent, und sagt: Nur kommen Sie zum Beten. Das war natürlich etwas eigentümlich. Einige Tage später habe ich diese Telefonnummer angerufen und den lieben Christoph Schendl dann kennengelernt. Er hat erfahren, dass ein gläubiger junger Pfarrer in diesen Ort kommt und er hat gesagt, den muss ich zum Beten einladen. Und daraus hat sich dann eine ganz hilfreiche Freundschaft entwickelt und wir haben uns in regelmäßigen Abständen getroffen. Er lebte einige Dörfer weit, also auch weit genug entfernt gewissermaßen. Und dann haben wir uns getroffen und später kam noch ein Dritter dazu und gebetet für die Gemeinde, gebetet für Anliegen, die wir miteinander geteilt haben. Und jedes Mal, wenn ich von dem Christoph Schennel, der ist schon längst beim Herrn, wenn ich dann aus seinem Dorf wieder nach Hause fuhr in mein Pfarramt, war ich neu ermutigt, auch für mich in der Stille zu beten. Also das gemeinsame Gebet kann eine starke Ermutigung sein, auch zum einsamen Gebet. Und es ist beides, was wir dringend brauchen. Aidan W. Tozer, einer der wichtigen Prediger des 20. Jahrhunderts, hat es so ausgedrückt. Er hat gesagt, verbringe mehr Zeit mit Gott im Verborgenen als mit Menschen in der Öffentlichkeit. Pflege mehr Bekanntschaft mit Gott als die Freundschaft mit Menschen. Natürlich soll die Freundschaft mit Menschen auch pflegen, aber Prioritäten. Und dann fügt er hinzu, dann wirst du immer genügend Brot für die Hungrigen haben. Und den Predigern gibt er noch zusätzlich den Tipp, sieh zu, dass du mehr betest als predigst. Wir wissen alle, wie umkämpft unsere Stille ist. Und wir wissen alle, was alles uns davon abhalten kann. Müdigkeit, wie bei den Jüngern im Garten Gethsemane, innere Unruhe, Sorge, Arbeitsüberlastung, ungeklärte Schuld, äußere Unruhe, wenn viel auf uns einstürmt. Manchmal ist diese Ablenkung vom Gebet auch kaum vermeidbar. Aber zum Teil ist es auch die Folge falscher Planung und falscher Prioritätensetzung. Und dennoch ist Gott das wichtig. Das Gebet ist praktizierte Abhängigkeit vom Herrn. Das ist es. Praktizierte Abhängigkeit. Und das gilt für uns als Gemeinde genauso wie für jeden einzelnen Christen. Und interessanterweise hat Gott selbst in seinem Wort einen Zusammenhang hergestellt zwischen bestimmten Gaben und unserem Gebet. Matthäus 7, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden. Jakobus 4, Vers 2, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Matthäus 9, Vers 38, da sollen Arbeiter in die Ernte geschickt werden, um zu missionieren. Ja, Gott weiß es doch, dass das geschehen muss. Wie macht Gott das? Er schaltet unser Gebet dazwischen und sagt, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende. Und außerdem hilft gerade das Gebet in der Einsamkeit ja auch immer wieder zur Klärung meiner Motive, denn das Gebet in der Einsamkeit sieht nur Gott. Wenn ich hier predige, sehen das viele. Wenn sie einen Hausbesuch machen, weiß das zumindest der Besuchte. Aber wenn sie in ihrer Kammer, in diesem Verborgenen beten, dann sieht es nur Gott. Und Gott will das. Gott will, dass wir auf diese Weise auch die Abhängigkeit vor ihm leben. Dass wir ihn dadurch ehren auch. Dass wir auch diese Abhängigkeit zugeben und ausdrücken. Wie ernst nehme ich es, dass Gott mich sieht? Wie viel bedeutet mir das, dass Gott mich jetzt dort in diesem Gebet sieht? Wie ernst nehme ich es, dass alles, was ich tue, von seinem Segen abhängt? Man kann nur sagen, wie gut, dass der Herr trotzdem so großzügig ist und uns selbst bei Gebetsmangel noch über die Maßen mit Segen beschenkt. Wenn er das nicht täte, will man sich gar nicht vorstellen. Aber das sollte uns erst recht ins Gebet treiben, ihr Lieben. Umso mehr, als Jesus doch noch diese besondere Verheißung draufgelegt hat. Geh in dein Kämmerlein. Man muss wissen, in diesem Kämmerlein wurden auch wertvolle Schätze untergebracht, versteckt. Und das klingt hier möglicherweise mit in Matthäus 6. Geh in dein Kämmerlein. Das heißt, wenn du ins Verborgene gehst, dann gehst du in das Kämmerlein. Das ist eine Schatzkammer. Und wenn du dir diese Zeit nimmst, für Gott allein mit ihm zu sprechen, du wirst so beschenkt. Stell dir vor, Gott sieht da wirklich hin. Du kriegst Privataudienz. Natürlich sieht Gott dich überall. Aber wenn du dich in deinem Arbeitszimmer oder in deinem Wohnzimmer oder in deinem Bastelkeller oder wo immer zurückziehst, da wird Gott auch nochmal extra hinsehen, nur für dich. Mach dir das klar, wenn du dich das nächste Mal ins Verborgene zurückziehst. Das ist keine religiöse Leistung, die du bringst. Es geht um die Begegnung mit dem Herrn. Und du bist Gott so viel wert, dass er eigens für dich dahin sieht. Und Jesus sagt sogar, er wird es dir lohnen. Die Zeit im Kämmerlein ist gut investiert. Das sieht man nicht immer sofort. Da hat man nicht immer sofort automatisch ein gutes Gefühl, wenn man im Kämmerlein war. Aber wer da spart, spart bestimmt an der falschen Stelle. Luther hat einmal über einen Tag, der vor ihm lag, gesagt, Arbeit, Arbeit, von früh bis spät. Und in der Tat habe ich so viel zu tun, dass ich die ersten 3 Stunden erstmal im Gebet verbringen sollte, hat er gesagt. Und noch wichtiger als bestimmte Gaben, die Gott uns gibt im Gebet, ist die Tatsache, dass Gott unsere Beziehung zu ihm vertieft dadurch, dass Jesus unsere Beziehung zu ihm dadurch vertieft. Warren Wiersbe hat das in einem seiner Andachtsbücher wunderbar ausgedrückt. Deswegen lese ich dieses Zitat hier vor von Warren Wiersbe in seinem Buch Gott kennt keine Eile. Da sagt er, man stellt beim Gebet auch eine Beziehung her und diese ist wiederum so auferbauend, dass unser Charakter geschult und unsere Bereitschaft zum Dienst gestärkt werden. Jesus sagt eindeutig, ohne mich könnt ihr nichts tun, Johannes 15. Wenn wir in Christus bleiben, werden wir Frucht bringen zu seiner Ehre. Die Beziehung zu Jesus ist die wichtigste persönliche Beziehung, die Sie in Ihrem Leben haben. Alles andere ist dann ein Produkt dieser persönlichen Nähe. Und wenn Sie sich vergegenwärtigen, schreibt Wiersbe, was Ihr Bedürfnis nach Andacht und Stille für Christus bedeutet, so wird Sie das ermutigen. Er sehnt sich nach der Gemeinschaft mit Ihnen. Er möchte sich Ihnen mitteilen. Wenn Christus nur ein paar Häuser von Ihnen entfernt wohnen würde, interessanter Gedanke, nur ein paar Häuser von Ihnen entfernt wohnen würde und seine Tür für Besucher immer offen stünde, würden Sie dann nicht ganz regelmäßig die paar Schritte gehen und ihn besuchen? In Wahrheit ist er Ihnen noch viel näher. Zitat Ende. Und überlegen wir, wie sehr es den Herrn erfreut hat, dass Maria alles daran setzte, ihm zu Füßen zu sitzen. Es fällt doch auf, wie häufig Gottes Wort uns zum Gebet mahnt. Und bei Paulus kommt das auch immer wieder vor. Epheser 6, Vers 18. Indem er zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer. Und dann weiter, Philipper 4, Vers 6. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagen eure Anliegen vor Gott kundtun. Und weiter, Kolosser 4, Vers 2, seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. 1. Thessalonicher 5, Vers 17, da kann man sich so durch seine Bibel durchblättern. 1. Thessalonicher 5, Vers 17, betet ohne Unterlass. Stelle für Stelle für Stelle für Stelle. Das ist doch kein Zufall. Offensichtlich brauchen wir das. Offensichtlich brauchen wir das an diesem Punkt besonders dringend. Nicht, weil wir davon überzeugt werden müssten, dass es wichtig ist zu beten. Das wissen wir. Das ist uns klar, dass das wichtig ist. Das sehen wir auch ein. Nein, aber wir müssen erinnert werden. Und wir müssen ermutigt werden, immer wieder neu anzufangen. Ich denke, manchmal schämen wir uns einfach vor Gott. Manchmal schämen wir uns einfach, wenn wir bedenken, wie ausbaufähig in Anführungsstrichen unser Glaubensleben an dieser Stelle manchmal noch ist, wie viel Luft da noch nach oben ist. Ich denke, wir schämen uns manchmal, wenn uns das bewusst wird. Und darum ist Gottes ständiges Erinnern auch ein gnädiger Hinweis darauf, dass wir immer wieder neu ankommen dürfen, dass er uns immer noch nicht aufgegeben hat. Das ist doch in der Kindererziehung ganz ähnlich gewesen. An bestimmte Alltagsdinge mussten wir unsere Kinder immer wieder erinnern. Und ich denke, das ging Ihnen ganz ähnlich. Und dass wir das getan haben, war doch gerade der Beweis dafür, dass wir sie auch an diesem Punkt noch nicht aufgegeben hatten. Wir haben ja nicht irgendwann mal gesagt, oh Kerl, das packst du nie, da sagen wir nie mal was drüber. Sondern wir haben es immer wieder gesagt. Und dieses immer wieder sagen war der Beweis dafür, dass wir die Hoffnung noch haben, dass sich wirklich was ändert. Und so macht es Gott auch. Er erinnert uns immer wieder. Noch einmal Warren Wiersbe, er sagt, wenn Sie merken, dass Sie allmählich immer nachlässiger mit Ihrer stillen Zeit umgehen, so bekennen Sie es dem Herrn und fangen neu an. Und dann zitiert er Alexander White, das war ein schottischer Pastor, Jahrhundertwende 19. bis 20. Jahrhundert. Es gibt auch noch einen anderen White, aber das ist der schottische Pastor, W-H-Y-T-E. Und dieser White hat Folgendes gesagt, das siegreiche Leben mit Christus ist eine Serie von immer neuen Anfängen. Ich sag's nochmal. Das siegreiche Leben mit Christus ist eine Serie von immer neuen Anfängen. Das ist ermutigend. Und das ist also das Zweite, was zur Dialektik unseres Dienstes für Jesus gehört. Erstens bestürmt von Aufgaben und Möglichkeiten. Zweitens bewusst die Stille mit Gott suchen. Die Jünger hatten diese Priorität damals noch nicht erkannt. Und deshalb fürchteten sie, dass Jesus durch die Zeit, die er sich zum Beten nimmt, wertvolle Zeit mit den Leuten in der Öffentlichkeit verliert, dass er wertvolle Chancen auslässt. Wahrscheinlich, jetzt kommen wir zum letzten Teil dieses Textes, hatte Jesus bei Petrus im Haus übernachtet, nach diesem Arbeitstag in Kapernaum. Und dann wacht Petrus am Morgen auf und schon sammeln sich die nächsten Schaulustigen und Hilfsbedürftigen wieder auf dem Hof vor seinem Haus oder dem Haus seiner Schwiegermutter. Und er sucht Jesus, aber Jesus ist weg, er ist nicht aufzufinden. Und Petrus, der ja sehr praktisch veranlagt ist, hält das für eine verpasste Gelegenheit. Warum nutzt denn Jesus jetzt nicht die Gunst der Stunde? Jetzt, wo die Sympathien ihm entgegenschlagen, jetzt, wo das Eisen heiß ist, da muss man es schmieden. Jetzt sind die Leute mal interessiert, wer weiß wie lang. Und dann schnappt er sich noch einen anderen Kollegen und wir lesen hier, was sie dann machen, Vers 36. Und es folgte ihm Simon und die, welche bei ihm waren, also so, sie suchen Jesus. Und als sie ihn gefunden hatten, sprachen zu ihm, jedermann sucht dich. Das ist vorwurfsvoll. Hey Jesus, sag mal, verstehst du nicht? Du musst jetzt hier sein vor Ort, von wegen deiner Stille beten. Aber Jesus trifft eine überraschende Entscheidung, Vers 38. Und er spricht zu ihnen, lasst uns in die umliegenden Orte gehen, damit ich auch dort verkündige. Denn dazu bin ich gekommen. Und er verkündigte in ihren Synagogen und in ganz Galiläa und trieb die Dämonen aus. Und das ist die Folge der Gebetszeit. Jesus sagt, ich bin zum Predigen gekommen. Er bekräftigt nochmal seinen Hauptauftrag. Das hatten wir ja schon in diesem programmatischen Vers 14 gesehen, dass Jesus deutlich gemacht hat, er kommt vor allem, um das Evangelium zu bringen und zu verkündigen. Er tut die Wunder, um seine Macht und Autorität zu unterstreichen und er wird dann am Kreuz sterben, um überhaupt die inhaltliche Grundlage für das Evangelium zu schaffen, dass unsere Schuld gesühnt werden kann. Aber er kommt, um das auszubreiten und genau das bekräftigt er hier. Dass er sagt, dazu, zum Predigen bin ich gekommen. Und das ist die Folge der Gebetszeit. Das ist der Ertrag. Das ist die Frucht. Das ist die Stärke, die aus der Gebetszeit erwächst. Dass Jesus ganz genau weiß, wie der Weg jetzt weitergehen muss. Dass Jesus ganz genau weiß, was es bedeutet, jetzt den Kurs zu halten. Und damit haben wir schon den dritten Punkt und letzten der die Dialektik unseres Dienstes ausmacht. Erstens bestürmt von Aufgaben und Möglichkeiten, Verse 33 bis 34. Zweitens bewusst die Stille mit Gott suchen, Vers 35. Und daraus folgt dann drittens beharrlich das vorgegebene Ziel verfolgen, Verse 36 bis 39. Beharrlich das vorgegebene Ziel verfolgen. Die Jünger ohne Gebet oder mit wenig Gebet hätten sich ganz leicht ablenken lassen. Ganz leicht ablenken lassen von dem Ziel, das Gott ihnen vorgegeben hat. Ablenken lassen von den äußeren Möglichkeiten, auch von den äußeren Schwierigkeiten. Und ihr Lieben, so kann es uns ganz schnell gehen, dass wir uns in Aktivismus verfangen, dass wir uns verzetteln, dass wir nicht auf dem Kurs sind, den der Herr für uns vorgesehen hat. Aber der Herr Jesus weiß ganz genau, was als nächster Schritt dran ist. Und selbst er, der Gott ist, hat sich dafür ins Gebet zurückgezogen. Das sollte uns sehr, sehr, sehr zu denken geben. Und dadurch bleibt Jesus unbeirrt auf diesem Kurs. Was die Jünger in dieser Situation für einen großen Erfolg hielten, Masseninteresse an den Wundern, das bewertet Jesus offenbar ganz anders. Jesus reicht es nicht, dass die Massen ihn bewundern. Jesus reicht es nicht, dass die Massen ihn mögen, dass sie seine Hilfe suchen. Offensichtlich durchschaut er hier, dass vielen von dem an seiner Predigt gar nicht gelegen ist. Sie wollen Lebenshilfe, das ist ja für sich genommen nichts Schlimmes, aber es reicht nicht. Manche wollen vielleicht einfach Unterhaltung und die Sensation und ein bisschen religiöses Happening. Aber viele wollen offensichtlich, das hat sich ja dann immer wieder gezeigt, nicht den Weg ins Reich Gottes. Sie wollen nicht Buße tun, sie wollen nicht das Evangelium kennenlernen. Sie wollen nicht umkehren. Sie wollen nicht Gott und sein Wort, sondern sie wollen möglichst schnelle Nothilfe für ihre persönlichen Bedürfnisse. Das ist eine ähnliche Situation wie dann nach der Speisung der 5000. Auch da hat Jesus sich zurückgezogen und seinen eigentlichen Auftrag neu bekräftigt. Und dieser Auftrag heißt Vorfahrt für Predigt. Jesus hat seine geistliche Strategie durchgehalten. Er hat sie nicht geändert. Er hat sie nicht irgendwelchen Schwankungen des jeweiligen Zeitgeistes angepasst. Weil er wusste, nur durch das Wort des Evangeliums können die Leute überhaupt den letzten Sinn der Wunder verstehen. Nur dadurch können sie verstehen, es geht hier darum, dass Gott eingreift, machtvoll. Und auch unsere größte Not wenden kann und will. Nur durch das Wort werden Menschen in ihrem Herzen getroffen. Nur durch das Wort werden Menschen zur Buße geführt. Und wenn die Wunder irgendwann vom Wort ablenken, dann schaden sie mehr, als sie nützen. Und deswegen sagt Jesus in dieser Situation nicht, was wahrscheinlich die Jünger mit ihrem Pragmatismus gesagt hätten. Naja, besser sie kommen wegen der Wunder, als sie kommen überhaupt nicht. Und vielleicht fällt ja mal nebenbei so ein geistliches Gespräch ab. Kann ja sein. Es gibt eine andere Situation. Da hat Jesus sich von einer wartenden Menge sehr wohl bewegen lassen. Und da hat er sein Timing geändert. Ich erinnere nochmal an Markus 6, 32 bis 34. Warum hat er da Überstunden gemacht? Um zu predigen. Für Predigen muss immer Zeit sein. Für Predigen muss immer Zeit sein. Die Leute brauchen die Rettungsbotschaft. Die Leute brauchen das Evangelium von Jesus. Und das dürfen wir auch wissen. Wo immer der Herr Jesus ein fragendes, wissensdurstiges, suchendes Herz sah, da hatte er alle Zeit der Welt. Denken Sie an das Nachtgespräch mit Nikodemus. Denken Sie an diese ausführliche Begegnung mit der Frau am Brunnen in Samarien. Da hat er immer Zeit gehabt. Aber diese Zeit hatte Jesus, weil er sie an anderer Stelle nicht verschwendete und immer wieder bewusst seine Prioritäten setzte. Liebe Gemeinde, mit diesem Text will der Herr uns offensichtlich ganz dringend darauf hinweisen, wie ernst wir das Gebet nehmen müssen. Wie wichtig es ist, dass diese Dialektik unseres Dienstes, dass diese Balance immer wieder uns von Gott geschenkt wird. Wir sind bestürmt von so vielen Möglichkeiten und darüber freuen wir uns und wir wollen uns dem auch stellen und wir wollen das gerne annehmen und wir sind so dankbar dafür, dass wir das nicht als Einzelkämpfer machen, sondern dass wir wirklich eine Truppe, eine Gemeinschaft sind von Brüdern und Schwestern, die das zusammentragen und die sich gegenseitig ermutigen und die auch viel Freude in dieser gemeinsamen Aufgabe erleben. Das ist ja nicht nur Last, das ist ja auch Freude. Und doch müssen wir wissen, wir brauchen immer wieder diesen Rückzug in die Stille. Als Gebetsgemeinschaft, aber auch als Einzelne. Und wie fürsorglich der Herr ist, sehen wir auch daran zum Schluss, dass er uns durch sein Vorbild gleich noch zwei praktische Hilfen mitgibt, damit wir im Alltag mit unserem Gebetsleben besser klarkommen. Und diese beiden praktischen Hilfen sollen hier am Schluss stehen. Vers 35 nennt eine bestimmte Zeit und einen bestimmten dunklen Ort. Sie haben das gemerkt. Und am Morgen, als es noch sehr dunkel war, ging er hinaus an einen einsamen Ort. Das ist kein starres Gesetz. Das ist keine mechanische Methode. Damit lehrt Jesus nicht, du musst an einem einsamen Ort beten und immer früh, wenn es noch dunkel ist. Aber es ist eine praktische Hilfe. Also der Ort, Jesus ging in die Wüste, er ging manchmal auf einen Berg, er ging in den Garten Gethsemane, er sagte, dass wir ins Kämmerlein gehen sollen. Das heißt, finde den richtigen Ort, finde für dein Gebet den richtigen Ort, wo du möglichst ungestört bist, unbeobachtet von Menschen, wo du einfach zur Ruhe kommst, um mit Jesus dort gewissermaßen allein zu sein und dem Vater im Himmel. Und das andere, wähle die richtige Zeit. Jesus hat hier in der Regel den frühen Morgen gewählt. Aber nochmal, das ist kein Gesetz, da darf man sich auch keinen falschen Gewissensdruck machen. Nicht jeder hat die Möglichkeit dazu aufgrund seiner Lebensumstände. Wenn eine Mutter kleine Kinder hat oder jemand Schichtdienst, dann ist es oft einfach nicht möglich, früh zu beten. Und dann finden sich andere Möglichkeiten. Nicht jeder hat auch die gleiche Veranlagung. Martin Lloyd-Jones beispielsweise hat mal gesagt, also für ihn wäre so dieses ganz frühe am Morgen beten gar nichts. Er könnte sich später viel besser konzentrieren. Da muss jeder seine Zeit finden. Aber für viele Menschen, das hat einfach die Erfahrung gezeigt, ist der frühe Morgen eine gute Zeit, weil da sich noch nicht so viel in unser Denken hineingenistet hat. Da sind wir noch nicht so besetzt. Da haben wir noch so viel Ruhe. David hat beispielsweise im Psalm 119, Vers 147 gesagt, der Morgendämmerung bin ich zuvor gekommen und habe geschrien zu dir. Auf dein Wort habe ich geharrt. Oder Psalm 5, Vers 4, früh wirst du, Herr, meine Stimme hören. In der Frühe werde ich dir mein Anliegen vorstellen. Und Psalm 63, Vers 2, Gott, du bist mein Gott, früh suche ich. Aber nochmal, das ist ein Rat, das hat sich für viele bewährt, aber es ist kein Gesetz. Ein bekannter amerikanischer Prediger hat das mal so beschrieben. Er hat gesagt, die Disziplin, früh aufzustehen, ist nicht so schwierig, wie die Disziplin, früh ins Bett zu gehen. Und dann fügt er hinzu, deshalb muss der Kampf gegen die Müdigkeit, die uns schläfrig macht, sobald wir unsere Bibel am Morgen öffnen, am Abend gekämpft werden, nicht erst am Morgen. Wenn Sie entschieden haben, sagt er dann, wann der Wecker Sie zum Gebet rufen wird, dann entscheiden Sie, wann Sie ins Bett gehen müssen, damit Sie nicht erschöpft sind, wenn der Wecker losgeht. Und dann noch ein interessanter Hinweis für Kaffeetrinker. Wenn Sie Koffein brauchen, um am Morgen wach zu bleiben, dann werde ich das Ihrem Gewissen überlassen. Vielleicht ist das der Grund, warum Gott Koffein geschaffen hat. Für das Gebet wach zu bleiben ist auf jeden Fall ein besserer Gebrauch von Koffein, als für sonst irgendetwas wach zu bleiben. Auch da muss jeder seinen Weg finden. Und wenn für Sie morgens nicht ideal ist, dann suchen Sie sich eine andere feste Zeit, die für Sie passt. Aber es hat einfach geholfen, vielen gute Gewohnheiten zu entwickeln. Sogar der Herr Jesus hat das getan, nach seiner Gewohnheit steht in Lukas 22. Aber Gewohnheit ist noch nicht das Leben. Eine Gewohnheit kann auch ersticken. Aber eine gute Gewohnheit kann helfen, dem Leben, das da ist, Form und Beständigkeit zu geben. Aber das Wichtigere noch als der richtige Ort und als die richtige Zeit ist, dass wir den Herrn darum bitten, Beter aus uns zu machen. So wie der Vater dieses kranken Jungen, der sagte, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben, so dürfen wir bitten und sagen, Herr, ich will beten, hilf meiner Gebetsmüdigkeit. Es ist noch so viel Potenzial für Veränderung da in Ihrem Leben. Egal wie jung oder wie alt Sie sind, egal wie lange oder wie kurz Sie schon Christ sind, der Herr fängt immer wieder neu mit uns an. Wir kommen manchmal an Punkte, wo wir schon fast aufgeben wollen, wo wir sagen, aus dir wird nie mehr ein richtig treuer Beter. Aber Jesus gibt uns nicht auf. Er lädt uns ein. Er fordert uns auf. Und so lasst uns mit neuem Mut ins Gebet gehen, weil unser Herr darauf wartet. Und als Ermutigung zum Schluss möchte ich Sie noch einmal an diese berühmte Geschichte von David Brainerd erinnern, der zu den Indianerstämmen in Nordamerika ging, um die Sprachen der Indianer zu erlernen und sie zu missionieren. Jonathan Edwards, einer der größten Denker des 18. Jahrhunderts, hatte einen engen Kontakt zu Brainerd, der sehr früh starb, und hat uns einiges von ihm berichtet. Ich möchte schließen mit einer Gebetserfahrung, die Brainerd machte. Sie ist dokumentiert in dem guten Buch von Wolfgang Bühne, Das Gebetsleben Jesu, das ich übrigens auch zu diesem Thema sehr empfehlen möchte, Das Gebetsleben Jesu. Und dort ist diese Begebenheit dokumentiert und deshalb halte ich sie für gut bezeugt. Eines Tages macht er sich, dieser David Brainerd, gestorben 1747, macht sich eines Tages zu einem besonders gefährlichen Indianerstamm auf. Und seine Freunde haben schon Abschied von ihm genommen, haben gesagt, du wirst wohl nicht zurückkehren. Er hat ein kleines Wanderzelt dabei und erreichte dann sein Ziel in der Nähe dieses Hauptortes dieses Stammes, schlug kurz davor sein Zelt auf und ging dann hinein in dieses Zelt, um sich im Gebet auf die Begegnung mit den Eingeborenen vorzubereiten. Er ahnte nicht, dass er schon längst entdeckt worden war von einem feindlichen Indianer. Der berichtete das an seinen Häuptling, die hielten schnell einen Kriegsrat und schickten dann einen Trupp von Kriegern los, um den weißen Mann zu töten und zu skalpieren. Und es war deren übliche Vorgehensweise, den Feind aus dem Hinterhalt anzugreifen. Und so schlichen sie sich an das Zelt von David Brainerd heran und warteten, wann er denn nun rauskommen würde. Aber sie mussten lange warten, denn er kam nicht raus. Und dann schickten sie 3 oder 4 Männer los, um mal zu erspähen, was der weiße Mann da in seinem Zelt eigentlich machte. Und die sahen durch eine Öffnung im Zelt, wie er auf den Knien lag und mit irgendjemandem sprach. Sie waren erstaunt und warteten ab. Und dann sahen sie zu ihrem Entsetzen, wie plötzlich eine Klapperschlange in das Zelt hineinkroch und sich auf den knienden weißen Mann zubewegt. Und sie wussten, jetzt ist er gleich tot. Sie würde gleich ihre giftigen Zähne in seinen Nacken schlagen. Aber kurz bevor sie das tat, wandte sich diese Schlange plötzlich von ihrem Opfer ab und glitt auf der anderen Seite wieder aus dem Zelt hinaus. Brainerd hatte nichts davon gemerkt. Aber die erstaunten Indianer schlichen lautlos davon, um dem Häuptling diese außergewöhnliche Geschichte zu erzählen. Brainerd wusste von nichts, stand vom Gebet auf, nahm seine Bibel unter den Arm und machte sich dann auf den Weg, mit den Indianern zu sprechen. Zu seinem großen Erstaunen kam ihm der Häuptling mit seinen Kriegern bereits entgegen. Aber nicht, um ihn zu töten, sondern um ihn wie einen lang ersehnten Ehrengast zu empfangen. Weil sie sagten, dieser Mann, der muss unter dem Schutz eines großen Gottes stehen. Und dann waren sie offen für die Botschaft, die er ihnen zu bringen hatte. Und es wird berichtet, dass sich in der Zeit danach viele dieser Indianer zum Herrn wirklich bekehrt haben. Dass sie erfasst wurden von dem Evangelium, von der Gnade, dass Jesus allein genügt. Und Gott hatte dieses treue Gebet von Brainerd gebraucht, der nicht sagt, es muss jetzt schnell gehen, ich muss jetzt hier meine Arbeit erledigen, sondern der erstmal stille wurde vor dem Herrn. Und diesen ganzen Vorgang hat Gott gebraucht, um den Indianerstamm zu gewinnen und seinen Boten zu bewahren. Lass uns beten. Ach Herr Jesus, bitte, bitte lass das geschehen, dass wir treuere Beter werden, Herr. Und habe Dank, dass du uns immer wieder das Ziel klar vor Augen stellen willst, wozu du uns hier hingestellt hast. Lass uns treu sein und dir über allem die Ehre geben. Du lieber, guter Herr. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie. Thank you.